Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Passend zum heutigen Thema möchte ich mit einer Millionenfrage einsteigen. Und zwar mit einer, die bei Wer wird Millionär gestellt worden ist. Und die lautet: Wer wurde Kanzler nach der ersten Bundestagswahl, bei der auch mit Briefwahl abgestimmt werden durfte? Und, kennen Sie die Antwort? Dann hätten Sie bei Günther Jauch richtig groß abräumen können. Vorausgesetzt natürlich, Sie hätten es bis zur letzten Frage geschafft. Aber wie heißt es so schön, hätte Fahrradkette. Denn mal ganz ehrlich, die Millionen fallen nur sehr, sehr selten vom Himmel. Wer es also ernst meint, mit dem Ziel Millionär zu werden, sollte sich eine ganz andere Millionenfrage stellen. Nämlich, welche Wege und Strategien sind wirklich realistisch, um ein Vermögen von 1 Million Euro zu erreichen? Und daran dann anschließend stellt sich die nächste Frage: Wie lässt sich das angesparte Geld dann auch noch klug auf Kurs bringen, um einen frühen und sorgefreien Ruhestand genießen zu können? Genau über diese spannenden Themen sprechen wir heute mit unserem Finanz- und Gründercoach Jochen Brückmann. Er ist seit 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und absoluter Experte für alle Fragen rund um Vermögensanlage, Sparstrategien und Altersvorsorge. Bevor wir in das Gespräch mit Jochen einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Sie können sich den heutigen Beitrag wie immer auch als Video anschauen. Den Videolink finden Sie in den Shownotes. Außerdem finden Sie dort die Kontaktdaten von Jochen, falls Sie Fragen zur Podcast-Folge oder zu anderen Finanzthemen haben sollten. Doch genug der Vorrede. Lassen Sie uns gemeinsam einsteigen und erfahren, wie die magische Million Wirklichkeit werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Jochen, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Stell dich doch einmal ganz kurz vor und dann fände ich super, wenn du mir einmal kurz beantworten könntest, warum es Sinn macht, dass ich mich genau mit dir über dieses Thema unterhalte.
Gerne, Sascha, danke. Und ja, die 30 Jahre treffen zu. Damit hast du aber auch preisgegeben, dass ich nicht mehr 39 Jahre alt bin. Vielen Dank auch dafür. Ja, ich kann zu meinem Lebenslauf auf jeden Fall noch was sagen und das macht auch Sinn, weil in anderen Branchen brauchst du Zugangsvoraussetzungen, um deinen Job ausüben zu dürfen. Approbierter, zugelassener Arzt als ein Beispiel, Anwalt, Steuerberater, wie auch immer. Und in der Finanzbranche sollte man eben auch schauen, welche Voraussetzungen liegen vor, welche nicht. Also das Thema Geld, um das so platt einfach zu formulieren, treibt mich seit allerfrühester Jugend, fast Kindheit, muss man sagen, an, was genau Auslöser war, zu sagen, das soll mein beruflicher Inhalt auch sein, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber an zwei Dinge erinnere ich mich ganz klar. Das eine ist, ich hatte eine begüterte Kindheit, mir ging es gut, aber Kohle war immer knapp bei mir. Ja? Also von 6 Wochen Sommerferien habe ich 4 Wochen durchgearbeitet, Geld verdient, damit ich dann für die nächste Schulzeit wieder ein bisschen zusätzlich zum Taschengeld was hatte. Und das andere ist, und ich vermute fast, dass das der Auslöser war, mir ist so mit ungefähr 18, 19 Jahren das Buch von Bodo Schäfer nicht in die Hände gefallen. Ich habe es selber gekauft, erworben damals. Titel war
wahrscheinlich von dem Geld, was du 4 Wochen lang gespart hast.
Möglicherweise, Geld war klapp. Ja, Titel war und ist von diesem Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit. Untertitel, meine ich, war in 7 Jahren zur ersten Million. Ja. Das Buch habe ich gelesen und das hat mich gepackt. Und das war, denke ich, der Beginn des Ganzen. Und wie du schon sagst, darauf folgten 30 Jahre Karriere in der Finanzbranche. Davon 27 Jahre als selbstständiger Berater. Und ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich habe 3 Jahre in der Bank gesehen, wie man das so klassisch macht im Beginn. Bin Bankkaufmann, habe dann an der European Business School einen Finanzökonomie-Studiengang nachgelegt, bin Finanzfachwirt. Und irgendwann, ich meine damals als einer der Jüngsten in Deutschland, bin ich vom Internationalen Verband zum Certified Financial Planner lizenziert worden. Und alle 2 Jahre muss man sich da wieder neu beweisen. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass ich legitimiert bin, über Geld zu sprechen und von dem ganzen Thema Geld und Finanzen etwas verstehe. Viel spannender finde ich, dass ich das Feedback von den Kunden bekomme, dass denen sehr, sehr wichtig ist, dass ich es eben nicht alles nur aus der Theorie heraus erzähle, sondern eben auch aus 20, 30 Jahren gelebter Praxis. Ja, also ich bin selber selbstständig und nicht angestellt. Und wenn ich über Thema Immobilien, Finanzen, Investitionen, Darlehen etc. spreche, dann wissen meine Kunden und spüren das vielleicht auch, dass ich das alles selber schon durchlebt habe und weiterhin aktiv lebe. Ja. Und ja, die magische Million, das ist halt das, was dann eben Thema von Bodo Schäfer in dem Buch war, mich umgetrieben hat und darüber sprechen wir heute.
Genau, lass uns doch am besten da einsteigen, also diese magische Million, ja. Du hast es gerade auch schon gesagt, also in den Kundengesprächen hast du dann doch oder das ein oder andere Mal eben, hörst du vielleicht sogar diesen Wunsch, ja, ich möchte 1 Million Euro besitzen. Sag doch mal, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, Bodo Schäfer ist so ein Thema, also dieses Buch.
Was war der echte Auslöser für dich, dann dich damit auseinanderzusetzen? Also mit dieser magischen Million, wie komme ich da hin oder was alles dazugehört mit dieser Million?
Ja, genau das, was du gesagt hast. Also ich dachte mir, mal den Weg loszumarschieren zur ersten Million. Das möchte ich einfach machen. Und das war damals eine unglaubliche Summe für mich, wahnsinnig weit weg, noch zu D-Mark-Zeiten. Mittlerweile betrachte ich das deutlich differenzierter. Auch die Frage, kann man von einer Million leben? Kann man davon sorgenfreien, finanziell sorgenfreien Ruhestand führen? Das sind ja alles Themen, über die wir heute sprechen sollten und wo ich eine Meinung, ein paar Zahlen etc. dabei habe. Ja. Aber das war der Auslöser und dann habe ich losgelegt. Und ja, um vielleicht mal einzusteigen, ich habe ja schon gesagt, diesen Begriff Millionen oder auch Millionär sehe ich heute deutlich differenzierter. Macht vielleicht auch Sinn, sich einfach mal so mit den Zahlen zu beschäftigen, kann ja jeder im Internet raussaugen. Also wenn wir Deutschland betrachten, das wird ja auf die meisten Zuhörer, Zuschauer zutreffen, ja, dann haben wir je nach Statistik roundabout 2,8 Millionen Millionäre in Deutschland, also Personen mit einem Gesamtvermögen von mindestens 1 Million Euro. Im Schnitt haben diese Millionäre 3 Millionen Euro Gesamtvermögen. So. Was bedeutet das jetzt? Das ist ja die spannende Frage. Wie ist das zu betrachten? Also die erste Erkenntnis ist, niemandem von diesen Durchschnittsmillionären liegen diese 3 Millionen Euro auf einem Konto oder sind in Wertpapieren angelegt. Ja? In der Regel haben wir einen Anteil von ungefähr 40%, der aus Betriebsvermögen oftmals wiederum mit betrieblicher Immobilie besteht. Ja? So, das ist schon mal gebunden, dieses Kapital. Gerade im Bereich Unternehmen zieht es vielleicht auch oft Verpflichtungen nach sich. Betriebliche Immobilie ist gleich die Überleitung. Oftmals ein Drittel oder weitere 40% sind dann gebunden in der persönlichen privaten Immobilie zur eigenen Nutzung. Und die Frage, ob es ein sinnvolles Investment ist, die eigene Immobilie oder nicht, ist ein gesondertes Thema. Aber wir sind uns einig darüber, auch die zieht Verpflichtungen nach sich und kostet Geld. Ja. So, und das heißt, die Ableitung ist, diese 2,8 Millionen Millionäre in Deutschland haben im Schnitt unter 500.000 Euro Vermögen liquide, also in Cash-Positionen oder Wertpapieren. Ja, im Durchschnitt, aber die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, sind das um die 300.000 Euro. So, und jetzt mal zu diesen ganzen Allgemeinplätzen. Ja, jetzt bist du also Millionär, weißt, ich habe sogar 3 Millionen Euro Vermögen. Hast du auf deinem Konto oder die Mischung aus Konto und Wertpapieren 300.000 Euro, vielleicht auch Richtung 400.000, 500.000 Euro. Ist das Voraussetzung dafür, dass ich ein Lambo fahren sollte für 200.000?
Weiß ich nicht.
Ja, relativieren sich die Dinge schon. Und es ist einfach spannend, sich damit mal zu beschäftigen, einen Zugang zu dem Thema zu finden. Und dann kommt man vielleicht auch, ist man etwas motivierter noch da, einzusteigen, wie komme ich dahin etc.
Du hast mir jetzt quasi auch so ein bisschen die Frage vielleicht ein Stück weit vorweggenommen, ne? Weil meine Frage wäre auch gewesen, ist denn jetzt 1 Million dann tatsächlich viel? Also da muss man dann wirklich differenziert reingucken, wo liegt die Million? Liegt die Million eben auf liquiden Konto, dass ich es benutzen kann? Oder ist es so, wie du es gerade gesagt hast, eben halt gebunden? Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Ist 1 Million viel oder ist 1 Million wenig? Man muss einfach schauen, wie ist die Million oder wo steckt die Million? Das kann man so sagen, oder?
Absolut. Und dass die Millionen auf dem Konto unglaublich viel ist. Das habe ich ja, glaube ich, gerade schon durchklicken lassen. Also wenn Personen mit einem Gesamtvermögen von 3 Millionen Euro im Schnitt vielleicht 300.000 Euro auf dem Konto haben oder den Konten, betriebliche Konto würde dann ja auch dazu gehören, dann ist 1 Million Euro Cash auf dem Konto einfach unglaublich viel Geld.
Ja. Ja? Ja.
Aber auch das ist eben differenziert zu betrachten. Ja? Habe ich einen Job als Angestellter, verdiene gut, aber irgendwo überschaubar und habe aus welcher Quelle auch immer einmalig 1 Million Euro bekommen und die liegt auf meinem Konto, dann kann ich mich als Millionär fühlen. Wenn ich das möchte, kann ich mich vielleicht als Millionär bezeichnen. Aber dann muss ich da ganz, ganz, ganz anders mit umgehen, als wenn ich in der Situation bin, dass ich zu der Personengruppe gehöre, die zwischen 5 und 10 Millionen Euro Gesamtvermögen haben. Das ist nämlich die Gruppe, die dann auch in der Tat über 1 Million Liquidität verfügt. Und ich habe vorhin über Verpflichtungen gesprochen, die mit Vermögen einhergehen, betriebliches Vermögen, ja, die Kosten, die Betrieb oder auch Immobilie. Aber das ist ja nur die Negativseite der Medaille. Die Positivseite der Medaille ist ja, dass diese Unternehmer sind es in aller Regel, die dann 5 bis 10 Millionen Euro Gesamtvermögen haben, die haben natürlich ganz, ganz, ganz erhebliche Einkünfte. Ja. So. Ja, und aus diesen Einkünften ist ja auch dann das Vermögen irgendwann mal entstanden. Anders ausgedrückt, wenn wir jetzt zurückgehen zu den 2,8 Millionen Millionären, die im Schnitt 3 Millionen haben, dann sind das ja in der Regel Personen, die irgendwo die ersten 10 Millionen in ihrem Leben erwirtschaftet haben.
Ja.
Damit dann nach Steuern und nach den Ausgaben, die das Leben oftmals ja mit Familie und Kindern und so weiter und auch Steuern nach sich zieht, diese 3 Millionen übrig bleiben.
Ja,
ja, so, das ist nicht nur hartes Sparen in aller Regel, das sind auch Wertsteigerungen, da kommen wir noch zu. Aber die konnten das aufgrund ihrer Einkommenskraft.
Ja. Vielleicht ganz kurz in dem Zusammenhang, ne? Also die unterscheiden sich ja einfach auch komplett von so einem Lottogewinner. Also wenn ich jetzt als Lottogewinner 1 Million bekomme, dann habe ich 1 Million. Aber wenn ich mein Vermögen komplett selbstständig über mein Unternehmen oder wie auch immer aufgebaut habe, dann ist es ja schon, das ist was ganz anderes. Also ein Lottogewinner, der jetzt morgen auf einmal 1 Million Euro auf seinem Konto hat, hat eine andere Million, vielleicht kann man das so sagen, als jemand, der über sein Unternehmen oder durch andere Möglichkeiten eben zu dieser Million gekommen ist. Er hat wahrscheinlich auch einen ganz anderen Bezug zu dieser Summe.
Das noch, das ist der psychologisch subjektive Part. Also es ist selbstverständlich dieselbe Million, nur die Ausgangsvoraussetzungen sind eben ganz, ganz andere. Und derjenige, der einmalig zu 1 Million gekommen ist und ansonsten abgesehen von dieser Million keine hohen Einkünfte hat, dem würde ich den Lambo nicht empfehlen für 200.000 Euro. Ja?
Ja.
Die andere Personengruppe wiederum, selbst wenn sie dann in Anführungsstrichen nur diese 300.000 liquide auf dem Konto hat, wenn es denn unbedingt sein muss und der Lebenstraum ist, kann man das ja einmalig machen. Und das kann man deswegen machen, weil ja weiterhin mit den hohen Einkünften zu rechnen ist. Also ja. Ein Unternehmer, der davon ausgeht, es brechen harte Zeiten an, der wird auf keinen Fall ein privates Invest über 200.000 machen, schon gar nicht eins, was weitere Kosten verursacht und Wertsteigerung, Wertstabilität mal dahingestellt. Ja?
Ja.
Also das ist ein ganz erheblicher Unterschied und das muss man sich einfach klar machen.
Ja.
Und, ja?
Lass uns doch mal so ganz bei den Basics anfangen. Wir gehen jetzt immer davon aus, da gibt es jetzt schon jemand, der hat 1 Million oder hat eben diese 3 Millionen oder wie auch immer. Oder der Lottogewinner, der jetzt eben die Million gewinnt. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich grundsätzlich, mal Stichwort sparen vielleicht, zu 1 Million zu kommen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wenn ich jetzt heute anfange, also ich bin jetzt 39, ja, welche Möglichkeiten gibt es oder vielleicht auch Jüngere, die sie mit diesem Traum, du hast ja deinen Traum auch schon, hast ja den Traum schon viel, viel früher gehabt von dieser Million, welche Möglichkeiten gibt es denn, zu 1 Million zu kommen?
Wie schafft das? Reden wir jetzt nicht über die es schon haben, sondern...
Nee, genau, die es noch nicht haben, aber die es haben wollen, ja.
Gut, also wir müssen die Dinge einfach halten oder wir sollten sie einfach halten. Ich sehe da wirklich nur zwei Wege. Ja, der eine ist, du verlässt dich auf dein Glück, deine Kreativität, wie auch immer. Also du spielst Lotto, du sagst, die super Geschäftsidee wird schon noch kommen oder suchst dir eine wahnsinnig reiche Partnerin, Partner. Ja, das ist der eine Weg. Und der andere Weg und vielleicht der, dem wir die Aufmerksamkeit schenken sollten, wobei ja gerade die letzten 5 oder 10 Jahre genug auch durchaus junge Leute bewiesen haben, dass man mit tollen Ideen unglaublich viel Geld verdienen kann. Ja, aber lass uns die Aufmerksamkeit den zweiten Weg, die zweite Möglichkeit lenken. Ja? Das ist das Thema Sparen. Das ist das Thema Sparen. Also
ich brauche so einfach, Liquidität. Ja. Einfach sparen.
Also ich brauche Liquidität, um investieren zu können. Und aus Investitionen kann Vermögen wachsen. Und Vermögen kann auch weitere Erträge bringen. Das ist die Realität. Und das wirkt erstmal sehr, sehr abschreckend. Also um einfach ein Zahlenbeispiel zu machen, wenn es gelänge, eben 2.000 Euro im Monat, und die müssen ja dann netto sein, beiseite zu legen und vielleicht irgendwo 5% durchschnittliche Rendite damit zu erzielen, dann bin ich immer noch bei einem Zeithorizont von 25 Jahre, ja, um nach Abgeltungssteuer auf die Millionen zu kommen. Das ist nicht sonderlich motivierend.
Ja.
Aber es bleibt dabei, ja. Es bleibt die simple Formel Konsum versus Investition.
Ja, ja.
Da kann ich aber gleich noch mehr zu sagen und auch ein bisschen Hoffnungsschimmer vielleicht noch geben.
Ja, also ich sag mal, 2.000 Euro ist schon eine Hausnummer, ne? Und wenn du dann noch eben den Zeitraum eben hast, 25 Jahre jetzt, sagen wir es mal einfach mal, dann ist das wirklich nicht unbedingt attraktiv. Ja, also vor allen Dingen, wer kann das? Ja, also einfach mal jeden Monat 2.000 Euro beiseite legen, um dann zu gucken, irgendwann vielleicht zu dieser Million zu kommen. Aber jetzt hat ja nicht vielleicht jeder 2.000 Euro da rumfliegen, die er gerne mal beiseite legen möchte. Vielleicht habe ich aber, ich sag mal so ganz platt, 100 oder 200 Euro oder sowas. Macht das auch Sinn, schon mit kleineren Sparbeiträgen anzufangen? Vermutlich ja, weil nichts tun ist wahrscheinlich die schlechteste.
Antwort kann ja nur ja lauten. Ja. Ja, also so früh wie möglich und eben das, was geht. Ja. Und die Zeitkette ist enorm dabei. Und es kommt ja noch ein Punkt hinzu, den sollten wir an der Stelle dann auch erwähnen. Wenn ich irgendwann ein gewisses Einkommen habe, eine gewisse Liquidität und vor allen Dingen eine gewisse Bonität, dann kommt, wenn ich bereit dazu bin, der Punkt, wo ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, ausschließlich aus Konsumverzicht, also aus Sparen heraus, mein Vermögen weiterzunähren. Ja. Dann gibt es ja auch Möglichkeiten, Investitionen zu hebeln. Das bietet sich nicht für jegliche Anlageklasse an, aus meiner Sicht nicht. Es sei denn, man ist sehr chancenorientiert oder fast zockend dran. Ja, auch gibt ja auch Leute, die ins Casino gehen. Aber nimm nur das Thema Immobilien. Ja, also da kann ich mit einem überschaubaren einmaligen Eigenkapitaleinsatz und einer überschaubaren Sparrate dann eben beispielsweise Immobilien erwerben. Und ob es jetzt erstmal die erste kleine Eigentumswohnung ist oder gleich ein Mehrfamilienhaus, das kann man ja alles sehen. Aber das bietet mir natürlich die Möglichkeit, mein Investment durch Fremdkapital zu hebeln und auch laufende Erträge zu nutzen. Am Beispiel der Immobilie eben nicht Zinsen oder Dividenden, sondern Mieteinnahmen. Ja. So. Und wenn ich es geschickt mache, dann kommt noch das Thema Steuern dazu, was ja sehr, sehr negativ besetzt ist. Also wir haben ja seit 2010 keine steuerfreien Einkünftsmöglichkeiten mehr in Deutschland. Sparerfreibetrag, den vergessen wir mal. Mhm. Aber das Thema Steuern kann in beide Richtungen funktionieren. Ich kann auch so investieren, dass mir zumindest in der Nachsteuerbetrachtung Verluste entstehen und ich dadurch weniger Steuern zahle. Und dann habe ich vielleicht ein Modell, wo Mieteinnahmen versus Steuerersparnis meiner laufenden Verpflichtung der Bank gegenübersteht und irgendwo austariert wird.
Ja. Ja. In dem Zusammenhang, also du hast ja einmal quasi die Steuern, die beidseitig quasi unterwegs sind, aber auch das Thema Inflation ist ja ein gleiches Beispiel auch, ne? Also bei der Inflation ist es ja ähnlich. Die kann ja für mich spielen, aber kann auch gegen mich spielen, ne? Also das ist ja auch gerade bei der Immobilie, wenn ich einen Kredit habe und ich habe eine Inflation von 2%, dann ist ja der Kredit über die Jahre hinweg, wird der ja per se mal weniger, wenn ich die Inflation habe. Kann man das so sagen?
Absolut, schön, dass du das sagst. Also umgekehrt, fangen wir mit dem Negativen an. Das Thema Inflation ist eins der Argumente, warum Menschen sagen, ich unternehme keine nennenswerten Anstrengungen, Vermögen aufzubauen, weil später ist ja eh alles nichts mehr wert. Ja? Und das ist einseitig betrachtet, weil genau wie du sagst, die Inflation wirkt auf beiden Seiten. Ja? Also sie arbeitet zunächst mal gefühlt gegen mich, weil das Kapital, das ich anspare, weniger wert wird. Ist klar, die Kaufkraft nimmt ab. Mhm. Ja? So, das Spiel wirkt doch aber auf beiden Seiten. Wenn ich heute in der Lage bin, 2.000 oder 200 Euro im Monat, und vielleicht beschäftigen wir uns nochmal die Frage, wie schnell kann ich denn überhaupt 200 Euro im Monat beiseite kriegen? Woran liegt es denn? Also ich habe drei Gründe, warum Menschen nicht sparen, nicht vermögend werden. Die kann ich gerne, ja. Aber bleiben wir bei dem Thema. Also wenn ich heute 2.000 Euro oder 200 Euro im Monat beiseite legen kann, dann ist doch ein Teil der Wahrheit, dass ich in 10 Jahren in der Lage bin, ohne mein Leben, mein Einkommen zu verändern, einfach nur, wenn es sich alles weiterentwickelt, eben mehr als 2.000 oder 200 Euro im Monat beiseite zu legen, weil die Inflation dazu geführt hat, dass ich in der Regel Lohn- oder Einkommenssteigerungen hatte und. Ja? Insofern, wenn ich also, nehmen wir es in Prozent, wenn ich bereit bin, jetzt nehmen wir 10% meines Nettos monatlich in die Vermögensbildung zu stecken, dann wächst doch durch die Inflation meine Sparrate in Euros betrachtet genauso mit, wie die Inflation auf der anderen Seite auch gegen mich arbeitet. Ja? Und du hast angesprochen, es gibt eben einfach auch Investitionen, die von der Inflation profitieren.
Ja, ja. Also wie jetzt beispielsweise diese Immobilie und der Kredit, der da unter Umständen hinten dran steckt. Also du hast ja das Beispiel gemacht, wenn ich jetzt mal 200 Euro spare oder vielleicht, ja, wir reden erstmal über die 200 Euro, wie ich sie spare, dann lass uns gerne nochmal drauf einsteigen, wie du sagst, wie ich die 200 Euro sparen kann. Wenn ich die 200 Euro, habe ich irgendwann 15.000 Euro, gehe mit den 15.000 Euro zur Bank, hole mir nochmal einen Rest, den ich dann brauche für die Investitionen, für die Immobilie und so weiter. Und dann habe ich ja auch Mieteinnahmen, dann im besten Fall. Und auch dort spielt ja die Inflation eine Rolle. Also weil ich ja letztendlich, wird jeder merken, der in Miete wohnt, die Miete bleibt ja nicht über 10 Jahre gleich, sondern die steigt ja auch. Und damit habe ich ja auch wieder, lasse ich die Inflation ja ein Stück weit auch wieder für mich arbeiten. Die Mieteinnahmen steigen etc. Aber das kannst du sicherlich nochmal besser erklären als ich.
Ja? Nein, du hast es ja schon angesprochen. Ich füge hinzu, wir wollen ja niemanden mit doppelt langweilen, ja. Part of the game ist, dass in aller Regel deine Finanzierungsrate gleich bleibt. Ja, also die vereinbarst du mit der Bank. Ob es da Sinn macht, Flexibilitäten, die Möglichkeit, die Rate zu verändern, einzubauen, kann man auch noch drüber sprechen. Aber vom Kern her bleibt sie erstmal gleich. Das heißt, bei der Finanzierungsrate arbeitet die Inflation für mich. Wie du sagst, bei der Miete arbeitet sie ebenfalls für mich, weil die Miete, also meine Einnahme steigt, die Finanzierungsrate bleibt gleich und wird durch die Inflation geschmälert. So, und das ist nicht in Stein gemeißelt und das haben wir gerade auch die letzten 3 Jahre gesehen. Ich finde es trotzdem legitim zu sagen, es kann auch so sein, dass auch der Wert der Immobilie steigt. Ja. Auch da haben wir einen Automatismus. Es gibt ja einen sogenannten Einkaufsfaktor. Der ist ebenfalls nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Faktor X einkaufe, also der Jahresbetrag der Netto-Kaltmiete im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie. Und ich habe jetzt die Situation, dass meine Miete steigt über 15 Jahre, was auch immer. Ja. Und ich würde zum selben Faktor die Immobilie wieder verkaufen können. Mhm. Also nicht Schnäppchen, ich habe billig eingekauft zum Faktor X minus 3 und ich verkaufe Faktor 3 höher, sondern einfach nur selber Faktor, aber bei höheren Mieteinnahmen. Dann habe ich bei der Immobilie auch nochmal das Thema Wertsteigerung, Inflation. Ja? Und das sind die Dinge, wenn wir jetzt gerade bei jüngeren Menschen mittleren Alters sprechen, die in der Zeitkette einfach wahnsinnig viel Kraft entwickeln. Ja? Und insofern früh anfangen, das machen, was möglich ist, hinterfragen, was möglich ist. Vielleicht magst du mich noch fragen, dann gebe ich die Antwort. Und ja.
Genau, dann lass mich direkt fragen, wie kann ich sparen? Weil es ist ja tatsächlich so, bin ich im Studium, sage ich, ich kann nicht sparen, ich habe mein Studium, ich habe wenig Geld. Dann bin ich aus dem Studium rein, fange an zu arbeiten, jetzt gönne ich mir mal was. Aber eigentlich, es bleibt am Monatsende doch, ich will in den Urlaub fahren. Ach, dann, keine Ahnung, irgendwann kommt Kind, dann kommt Haus. Und irgendwie findet man immer wieder neue Ausreden, warum man nicht sparen kann, aber wie ist es denn wirklich? Was muss man denn machen oder was kann man machen?
Ja, es ist genauso, wie du sagst. Ja? Und wenn mein Einkommen eben so bescheiden ist, dass egal, was ich mache, alles für die Grundbedürfnisse aufgefressen ist. Ne? Also wenn ich in einer Dreier-WG wohne und trotzdem bleibt nach Mietanteil und öffentlichem Nahverkehrsticket und einer gesunden Ernährung, ein bisschen Sport, kein Geld übrig, ja, dann kann ich nichts machen. Aber das ist in der Regel wirklich nur ein ganz kleiner Lebensabschnitt. Und danach treffe ich Entscheidungen. Und da muss ich halt einfach überlegen, wie groß ist die Miete etc. Aber 3 Kriterien aus meiner Sicht, ja. Und es soll nicht, ich sage niemandem, was er tun erlassen soll. Meine Wahrnehmung. Stand 1. Das Ganze klein, klein, klein. Nach dem Kleinvieh macht auch Mist, das kennen wir. Aber wenn du deinen Tag damit startest, auf dem Weg zur Arbeit ein Coffee to go und von der Bäckerin, so nett sie sein mag, belegtes Brötchen zu kaufen, dann ist der erste Zehner weg, bevor dein Arbeitstag begonnen hat. Und das allein das sind 200 im Monat. Ja? 10 mal 5 mal 4, 200. So. Ja? Wie viele Leute haben irgendwo Fitnessclub-Mitgliedschaften und müssen sich eingestehen, ich gehe nicht hin? Erkennen das sogar, sind aber zu faul zu kündigen oder so. Oder wenn der nächste Winter kommt, gehe ich hin. Ey, dann lass es halt. Kündige das, nimm deine Laufschuhe alt oder neu, geh ein bisschen joggen, kauf dir eine Hantel, die kannst du, wenn du auch unbenutzt rumbleibst, bei eBay wieder, ja, so. Abbuchungen, ja, hier Netflix und Co. und dies und das. Brauche ich 3 Streamingdienste oder 4? Du willst das nicht, ich will das nicht, habe auch nicht die Zeit dafür, aber ich bin mir sicher, wenn wir bei 100 Leuten sagen würden, dürfen wir mal durch deine Kontoauszüge gehen, dann haben da weit mehr als 50 davon, habe ich mehr als 200 Euro im Monat, wo ich sage, ändere minimal dein Leben, dann hast du die Liquidität, das ist das eins. Zweite, Thema Autos. Ja, Deutschland, wo wir jetzt demnächst dann noch im Thema führenden Autos stehen oder nicht, politisieren wir heute nicht, aber das Thema Autos, ja, und ich habe sehr, sehr viel mit Zahnmedizinern zu tun, da ist das besonders auffällig, auch das ohne Vorwurf. Nur, wenn ich 100 oder 200.000 Euro im Jahr verdiene, was ja schon viel ist am Durchschnitt bemessen, aber sicherlich auf meine Kunden ganz oft zutrifft, dann ist die Frage, ob ich ein plus 100.000 Euro Auto fahren sollte. Bodo Schäfer, ich habe dir gesagt, wie es mich geprägt hat. Da ging es nicht nur um tolle Anlagetipps und Mathematik mit der 7. Nachkommastelle und sonst was. Im Gegenteil, die konkreten Anlagetipps von Bodo Schäfer, yellowbubble.com und so weiter, vielleicht eher nicht. Bodo Schäfer damals, und ich wollte es nicht hören, war ja auch ein Schock für mich, sagte Auto, 3 Monatseinnahmen, Obergrenze. Ja, jetzt können wir uns darauf einigen, wenn du Nerd bist oder Petrolhead besser gesagt, ja, dann ist halt 3 Monats brutto. In der Regel eben 3 Monate netto. Guck mal, was die Menschen für Autos fahren im Verhältnis zu ihrem Verdienst. Wer fährt denn ein Auto, was im Anschaffungspreis 3 Monatsnettoeinkünften entspricht. So, ich weiß, es gibt noch das Thema Leasing und es gibt auch Phasen, wo man wirklich fast sagen muss, da fährt man, egal was passiert, mit Leasing besser, als wenn man kauft. Aber, also Punkt 1, Kleinvieh macht auch Mist, der tägliche Konsum. Punkt 2, Autos und ebenfalls vielleicht unangenehm das Thema Urlaubsreisen. Also ich habe bestimmt die letzten 30 Jahre zu wenig Urlaub gemacht, bereue das auch, habe mir auch nicht zum ersten Mal vorgenommen, das zu ändern. Ich bin aber mehr beim Thema, was kostet der Urlaub? Ja. Nochmal, also wenn ich irgendwo 100 oder 200.000 Euro verdiene oder 60.000 Euro von mir aus und ich habe nun ein Kind oder so, ich muss in den Schulferien fahren. Wenn ich dann höre, ich möchte jetzt keinen Reiseanbieter nennen, keinen Club nennen, ne? Aber Vespa XY Club eine Woche Urlaub in der Hauptsaison kostet, dann sind wir spätestens bei der zweiten Woche nicht mehr im Vier, sondern im ganz, ganz deutlich fünfstelligen Bereich. Und dann hauen Leute da 11, 12, 15.000, wenn sie fair rechnen würden mit allem drum und dran, 16.000, 17.000 Euro im Jahr, also für einen Urlaub raus. Das ist ja schön und gut, wenn das Konto das hergibt. Ja, da muss ich aber auch nicht bei der Jahresbesprechung sagen, ja, irgendwie, nee, sparen ist alles so teuer. Dann habe ich bewusste Entscheidungen getroffen. Kann ich ja auch machen. Nochmal, muss jeder entscheiden. Aber was ich nicht hören will, ist, das geht nicht. Ja. Ne? Ich habe einfach Entscheidungen getroffen, dass ich meine zur Verfügung stehenden Mittel anders kanalisiere. Ja. Aber die drei Dinge können schon so wahnsinnig viel bewirken. Und dann kommst du sehr, sehr schnell in diesen Mechanismus rein. Mir fällt noch ein viertes auf, da habe ich aber keine Statistik zu im Kopf. Das ist das Thema Liquiditätsmanagement, Konto. Wenn ich sehe, wie auch erfolgreiche Menschen, auch wieder unsere Medizinerschaft, ja, wie oft und wie viel da das Konto im Minus ist. Ja, das gehört einfach zum guten Ton. Also, und wenn jetzt nicht mein Privatkonto im Minus ist, sondern mein betriebliches Konto, dann kann ich, solange ich nicht übertreibe, die Steuern auch noch absetzen. Ist ja dann alles Vorsteuern und so. Und dann schwankt das Konto immer zwischen 50.000 und mal 30.000 im Minus. Ja, so. Wenn wir jetzt einfach nur behaupten, dass das Konto ist übers Jahr gesehen im Durchschnitt bei einem Zahnarzt das Praxiskonto 15.000 Euro im Minus. Ja? Und der hat gut verhandelt, hat 8% Kontokurrenzzins. Dann reden wir schon über, müssten das, wenn ich richtig mitgerechnet habe, 100 Euro im Monat sein, 1.200 Euro im Jahr. Ja, die meisten Konten werden jetzt noch kostenpflichtig, wenn sie nicht auf Guthabenbasis geführt werden, dass so schnell 50 oder 300 Euro im Quartal an Postengebühren etc. So, das hochgerechnet auch wieder über 20 Jahre. Oder sagen wir mal, so eine Praxis führe ich 30, 35 Jahre. Als Sparrate, ja, mit 6% sind 240.000 Euro, mal eben. So. Aber zurück zu den Basics. Also ich habe jetzt kleine Summen mal angespart, habe die ersten 10, 20, 30.000 Euro. Das reicht ja als Eigenkapital schon, um beispielsweise eine erste Immobilieninvestition machen zu können. Und ich möchte jetzt nicht sagen, Immobilien liegt das heil. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, ja. Aber das sind die Entscheidungen, die du triffst.
Also bei Punkt 1 hast du mich auf jeden Fall, da fühle ich mich jetzt richtig ertappt. Der Kaffee am Morgen und die Bäckerin. Ja.
Wenn sie nett ist.
Ja, naja, das Brötchen. Aber tatsächlich, also Urlaub, das machen wir ganz gut, muss ich ganz ehrlich, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also weil wir denken schon darüber nach, muss es weit sein, muss es... Das könnten ja im Grunde genommen, ne, müssen es die 12.000 Euro sein, die ich dann irgendwo hinfahre, oder muss ich einfach, mache ich einen Urlaub für meine Verhältnisse, ne? Und tatsächlich, das Thema Fahrzeug ist ein schwieriges Thema. Da habe ich immer ein bisschen Diskussion mit meiner Frau. Ich brauche eigentlich keins, also da bin ich relativ bodenständig unterwegs, bei meiner Frau, da darf es schon ein bisschen mehr sein. Und aber eine gute...
Möglich, ne? Das ist sonst andersrum
eher. Ja, genau. Aber tatsächlich, also eine spannende Summe hatte ich jetzt auch noch nicht im Kopf mit diesen 3 Monats- beziehungsweise Netto- oder Bruttogehältern. Ist ja für viele auch vielleicht sicherlich ein ordentlicher und schöner Richtwert, mal zu überlegen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Ja. Also das heißt, da kann man schon, hat man auf jeden Fall Möglichkeiten. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, was es heißt, quasi auch so ein bisschen Konsumverzicht zu machen, zu betreiben, um auf den Weg in die Million zu kommen. Jetzt haben wir über die Millionen gesprochen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen gezeigt, wie kann man da draufkommen, welche Möglichkeiten gibt es, was hat dich dazu bewogen. Lass uns mal, wir haben es ja am Anfang gesagt, wir reden ja über die magische Million und die Milchmädchenrechnung. Lass uns da nochmal zurückkommen auf meine Anfangsfrage, die ja dann auch lautet, wenn ich jetzt eine Million habe, wie kann ich die so für mich arbeiten lassen? Weil das ist ja auch für viele dann letztendlich auch ein Ruhestandsthema, um so früh wie möglich, sagen wir mal, und dann auch letztendlich langfristig von dieser Million, wenn wir jetzt mal von dieser Million sprechen, dann auch leben zu können im Ruhestand. Was hat das mit der Milchmädchenrechnung zu tun? Oder wie kommst du auf Milchmädchenrechnung?
Das habe ich nicht erfunden. Das ist von einem Geschäftspartnerkontakt von vor vielen Jahren. Der hat das erstmalig präsentiert und auch das so eine Sache, die mir so im Hinterkopf geblieben ist. Vielleicht darf ich eine Sache vorausschieben, Sascha, weil wenn du das Ganze Richtung Ruhestand bringst, mir ist nochmal im Umgang mit Geld Folgendes ganz, ganz wichtig. Die meisten Personen differenzieren nicht zwischen dem Thema Vermögensbildung und dem Thema Altersvorsorge. Auch das relativ nachvollziehbar, weil bei beiden Disziplinen heißt es irgendwo nicht heute ausgeben, sondern für später zurücklegen. Da möchte ich auch nochmal ganz klar eine Lanze für brechen oder für sensibilisieren. Also Altersvorsorge und Vermögensbildung sind zwei ganz, ganz, ganz getrennte Paar Schuhe. Und erst wenn klar ist, um was es jetzt geht, dann kann auch erst die Frage beantwortet werden, wie investiert werden sollte. Okay. Um es vorwegzunehmen, und weil das passt auch zu dem, was du sagtest, das Thema Altersvorsorge bedeutet für mich, dass ich ab dem Moment, wo ich aufhöre, aktiv zu arbeiten, über monatliche, verlässliche, lebenslang garantierte Einnahmen verfüge. Ja, lebenslang garantiert. Und zwar egal, ob ich 78 oder 87 oder 108 Jahre alt werde. Okay. Dass ich einfach weiß, wie bei der gesetzlichen Rente, die wird kommen und es muss kommen, ja. Vermögensbildung ist eine ganz andere Disziplin. Vermögensbildung kann kurz-, mittel- oder langfristig sein. Und der Verwendungszweck ist auch noch ein ganz anderer. Ja, oft wird Vermögen zu irgendeinem Zweck zunächst mal gebildet und dann anders verwendet. Was ich möglichst vielen Menschen wünsche, ist ein Gleichklang im Ruhestandsalter zwischen den Ausgaben, die das Leben mit sich bringt, den zwingenden Ausgaben und auch wenn die Eigentumswohnung oder das Häuschen das eigene entschuldet ist. Das Leben ist verdammt teuer. Ja. Ja, und wenn du für gute Gesundheit sorgst und das Schicksal da auf deiner Seite ist, dann hast du besonders viel Zeit und wir sehen ja, wie fit die Generation der jetzigen Ruheständler ist. Die wollen reisen, die wollen Golf spielen, was auch immer. So, die gesetzliche Rente, und da unterscheiden sich, denke ich, die normalen Angestellten zu den Freiberuflern, die in Versorgungswerke für Ärzte, für Zahnärzte, für Steuerberater einzahlen, überhaupt nicht. Ja, die haben sich an ein Einkommensniveau gewöhnt und brauchen das, was oberhalb dessen liegt, was sie als Rente bekommen können. Also einen Teil der sogenannten Vermögensbildung fürs Thema Altersvorsorge vorzusehen, um einfach diesen Gleichklang zu bekommen zwischen den Ausgaben, die das Leben hat, und eben lebenslang garantierten Einnahmen in möglichst gleicher Höhe. Das ist hochgradig sinnvoll. Und dafür sollte man vielleicht auch bereit sein, auf einen Teil Vermögen auf dem Papier zu verzichten. Reell ist das Geld ja da. Es hat nur einen anderen Verwendungszweck und es muss dementsprechend auch anders angelegt werden, ja. Weil die Message ist, du bist auch viel, viel freier mit der Verwendung deines Vermögens, wenn du weißt, egal was ich mit meinem Vermögen mache, mein Daily Doing kann mir finanziell nie was passieren. Ob ich nochmal 10 Jahre älter werde, ob ich falsche Investmententscheidungen treffe, ob ich meinen Kindern zu früh zu viel gebe, damit die sich auch die erste Wohnung kaufen können oder. Ja? All das, wo ich Fehler machen könnte, wo eine hohe Verantwortung liegt im Umgang mit dem eigenen Vermögen. All das verliert an Dramatik. Ja, wenn ich weiß, mir kann finanziell bis zum Lebensende nichts mehr passieren, ich werde in der Wohnung bleiben können und. Ja, so. Also das mal vorausgeschickt. Ja. Und da gibt es nur wenige Anlageklassen, wenige Möglichkeiten zu sagen, das, was ich jetzt mache, ist Altersvorsorge. Alles andere wäre Vermögensbildung. Ne? Okay. Das vorausgeschickt. So. Jetzt hast du auf der Vermögensseite die Millionen und jetzt stellt sich die Frage, kommen wir ganz zum Basic zurück, ist das viel, ist das nicht viel? Und es ist natürlich eine Riesenleistung für die meisten, dieses Vermögen erstmal zu bilden und anzusparen. Und wenn ich aber, nehmen wir Zeitpunkt 65, 67, was auch immer, aber vielleicht noch 1, 2, 3 Jahrzehnte vor mir habe, dann relativiert sich das wieder, wie viel die Millionen ist. Und das war die Milchmädchenrechnung. Die Milchmädchenrechnung war oder ist eine mittlerweile 15 Jahre alte, würde ich sagen, PowerPoint-Präsentation, wo wir mal gesagt haben...
Ich habe sie hier liegen. Sie sieht wirklich aus wie vor 15 Jahren.
Ja, vielleicht kannst du sie auch einblenden. Ja. Ja, aber es geht einfach um die Frage, wie lange reichen 1 Million Euro, wenn ich monatlich Summe XY brauche und eine Verzinsung von Z habe. Und ich glaube, das macht wenig Sinn, das jetzt im Gespräch vorzutragen. Wir können das mal einblenden. Aber das Fazit ist, dass unter einem halbwegs realistischen Szenario mit, ich meine, 87, 88 Jahren diese Millionen weg ist. Ja, und zwar beileibe nicht, weil man da 10.000 Euro im Monat entnimmt. Ja, also da reichen schon wenige 1.000 Euro im Monat.
Also wir haben hier die Rechnung, also wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall mal entweder zum Download zur Verfügung stellen oder auch einblenden oder sowas. Also 50.000 Euro, wenn ich die jährlich rausnehme, dann bin ich schon irgendwann relativ schnell am Ende. Ne?
Ja gut, wir müssen sagen, wenn ich jetzt 5% Verzinsung habe, ja, auf die Millionen, dann hätte ich 50.000 im Jahr. Ja, ich bräuchte aber 60, um auf die 5.000 zu kommen. Jetzt kann ich immer noch sagen, dann nehme ich halt nur 4,5 im Monat oder so raus. Aber das ist ja schon wieder Milchmädchenrechnung. Ne?
Ja, ja.
Also weil wir haben noch das Thema eben seit 2010, es gibt keine steuerfreien Einkünfte mehr. Also wenn ich irgendwo Verzinsungen, Renditen, Dividenden, was auch immer, Mieteinnahmen erwirtschafte, muss ein Teil an die Steuern. So. Dann haben wir vorhin gesprochen über das Thema Inflation. Ja, also das wird nicht passieren, dass ich mit 67 mit 4,5 oder in diesem Beispiel 5.000 Euro im Monat auskomme, ja, und mit 77 immer noch. Ja. Ne? Es wird ja alles teurer. Genau. So. Und darin liegt die Dramatik. Und es ist ja so viel über diese Erbengeneration immer gesprochen worden. Ja, also ich habe das große Glück, ich musste noch nie erben. Meine Eltern leben beide noch, meine Schwiegereltern auch noch. Also ich bin da self-made, bin da auch bannig stolz drauf, das mal ganz by the way. Aber wir kommen aus dieser Generation der Erben und des Vererbens. Und das hört sich jetzt an ein bisschen wie Phrasen, aber wir laufen nicht rein, wir sind mittendrin, ja, mittendrin schon in der Phase, wo sich viele Menschen fragen müssen, wie viel Leben ist am Ende meines Vermögens noch da? Ja. Ja? Und wenn du dann irgendwo 2.000 oder 3.000 Euro monatliche Rente hast, brauchst aber 3.500 oder 4.000 Euro für deine Versicherungen, für deine Miete, deinen Lebensstandard, die Wohnnebenkosten, Betreuung, dies und das, dann hast du einfach ein Riesenproblem. Und wenn du dann irgendwann feststellst, dass du mit 85 oder 80 dieses Problem hast, weil dein Vermögen aufgebraucht ist sukzessive, ja, und das geht ja schnell, dann hast du ein Riesenproblem. Und das finde ich traurig. Also deshalb diese Unterscheidung Altersvorsorge versus Vermögensbildung. Ja.
Und wenn wir über die Milchmädchenrechnung in dem Zusammenhang einfach sprechen, ist es wichtig, dass wir dann nicht nur einfach sagen, okay, ich habe eine Million und fertig und die reicht bis zu meinem Lebensende, sondern Steuern, Inflation, Rendite, Verzicht, also alles fließt dann am Ende irgendwo mit rein, um dann sicher gehen zu können, dass diese Million auch einmal lebenslang da ist oder vielleicht sogar über Generationen hinweg auch noch da ist.
Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er auch finanziell etwas hinterlassen möchte oder nicht. Aber mir wäre erstmal wichtig, dass die Person, die über diese Millionen verfügt, im allerletzten 5% ihres Lebens in finanziellen Trouble gerät und plötzlich Rechnung nicht mehr zahlen kann. Ja, so, und die zweite Wahrheit ist doch auch, wenn du jetzt gesagt hast, dann nimmt man monatlich Summe X, das Leben ist immer voller Besonderheiten. Ja, und das ist dann auch das Thema Mindset. Also ich bin auf dem Papier Millionär mit 67, ja, und mit 69, 70 völlig fit, spiele noch irgendwie Golf oder irgendeinen Sport, ja, macht mein Auto ein bisschen schnapp. Wer geht denn dann hin? Wer geht denn dann hin und sagt, naja, ich bin Millionär, aber ich habe jetzt 12 mal 4.500 Euro von meinem Vermögen entnommen, ja, und mehr geht auf keinen Fall nach, deshalb kaufe ich mir jetzt kein Auto. Ja. So. Ja, und wer sagt denn auch, dann kaufe ich mir lieber irgendwie ein Auto für 17.000 Euro, wo noch ein Jahr Garantie drauf ist oder so. Nee, ich bin dann ja Millionär und das ist die Krux, ja.
Oder auch, ich bin jetzt in Rente und jetzt kann ich endlich mal die Traumreise machen, ein Jahr lang irgendwo, keine Ahnung. Also es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, Geld gut unter die Leute zu bringen, glaube ich. Ja.
Absolut. Und in dem Moment, wo deine Altersvorsorge steht, kannst du das ja auch machen.
Ja.
Wenn dann das Geld irgendwann aufgebraucht ist, ist okay. Ja. Aber es ist einfach schade, wenn du keinen Gleichklang hast zwischen Ausgaben und Einnahmen und irgendwann ist dein Vermögen weg.
Ja. Ja? Genau, also das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also deshalb Altersvorsorge und Vermögensbildung sind einfach zwei Paar verschiedene Schuhe, die aber dann am Ende ineinander fließen, wenn ich das ordentlich mache, am besten mit dir, sage ich mal. Ja. Dann, also ich komme später nochmal rüber. Dann kann das ganz gut ausgehen und dann auch im Alter gut sein. Ja. Vielleicht zum Abschluss, hast du vielleicht so 2, 3 Learnings, wo du sagst, also das würdest du so abschließend denen, unseren Zuhörern, unseren Zuschauern jetzt irgendwie gerne mitgeben wollen?
Die Learnings können und sollen ja nur eine Zusammenfassung sein aus dem, was wir hoffentlich schon an Botschaft rübergebracht haben. Ja. Also früh anfangen mit dem Thema Vermögensbildung.
Ja.
Ebenso vielleicht früh anfangen mit dem Thema Altersvorsorge. Im Zweifel das irgendwo splitten oder verteilen, was ich zur Verfügung habe. Dann das Thema Konsum versus eben Sparen und Altersvorsorge. Versuchen, mich selbst in eine Position zu bringen, dass ich letztendlich auch Banken gegenüber eine gute Position habe und irgendwann anfangen kann, beispielsweise im Immobilienbereich auch auf Fremdkapitalbasis weiter Vermögen aufzubauen, vom Thema Inflation nicht abschrecken lassen,
ja,
nicht zu gierig werden, also Diversifikation, Vermögensbildung, Portfolioansatz, dies und das beachten. ja, nur von Leuten Tipps holen, die vielleicht entsprechend A, dafür qualifiziert und ausgebildet sind und B, es im besten Fall auch selber noch leben.
Ja.
Ohne Berufsgruppen-Bashing zu machen, gerade bei unseren Freiberufler und selbstständigen Kunden. Es geht nicht ohne Steuerberater, aber ich habe absurdeste Dinge erlebt, die passieren, wenn Kunden Steuerberater zum Thema Investitionsentscheidung, also nicht betriebliche, sondern private Investitionsentscheidung, Vermögensaufbau bieten. Auch bis hin zum Thema freiwillige Zuzahlungen in die Versorgungswerke, weil da ist noch beim persönlichen Vorsorgeaufwand Luft etc. Wir haben das jetzt mit der Element Insurance AG gesehen. Und da kommen dann so simple Dinge wie nicht alle Eier in einen Korb. Ja, also wir haben Kunden, die müssen zwangsweise jeden Monat 2.000 Euro ins Versorgungswerk zahlen.
Ja.
Aufgrund der Einkommenshöhe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dann da sich den Tipp geben zu lassen, da weiter freiwillig noch zusätzlich einzuzahlen. Ja. Aber nochmal, genauso gut, ich glaube, es ist keine Idee, Freiberufler oder Selbstständiger zu sein, ohne einen Steuerberater zu haben. Ne? Also die Berufsgruppe hat ihre absolute Berechtigung. Nur dieses in Deutschland, wenn ich nicht weiß, wen ich fragen soll, dann frage ich mal meinen Steuerberater. Ja. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Und da hat eben nicht jeder das Kreuz zu sagen, pass auf, hat mit Zahlen zu tun, aber ist nicht mein Thema. Ne? Im Übrigen auch kein versichertes Thema. Die haben ja keinen Vermögensschadenshaftpflichtschutz für Tipps in den Bereich, den sie geben. War ein kleiner Exkurs jetzt, sorry dafür.
Nein, alles gut, passt auf jeden Fall.
Und dann letztlich die Erkenntnis, die Millionen aufzubauen, ist nicht ganz so einfach, aber möglich.
Ja.
Und wenn sie da ist, liegt eine hohe Verantwortung darin, damit gut umzugehen, weil sie kann auch relativ schnell wieder weg sein.
Ja. Die Millionen zu haben und es ist möglich, jetzt unabgesprochene Frage vorher, wir haben über Bodo Schäfer gesprochen, über das Buch in 7 Jahren, die Millionen. Jochen, hast du es geschafft? Du musst nicht antworten.
Hör mal, mein Lieber, wir sind hier in Deutschland, ja? Also über dein IQ, dein Gemächt und deine Finanzen spricht man nicht öffentlich. Also pass auf, ich kann ganz klar sagen, zwei Dinge kann ich klar sagen. Also es hat bei mir in der Tat länger gedauert als die 7 Jahre. Das war mir aber klar, als ich begonnen habe, weil ich auch gewusst habe, wo ich begonnen habe. Und wir haben ja auch so über Einkommen und Grundbedürfnisse gesprochen. Also es war schon auch ein mühsamer Weg. Und was ich aber auch sagen kann, ist, wenn der Moment kommt, wo eben das erste bisschen Vermögen aufgebaut ist, Prozesse anfangen, ins Rollen zu kommen und Zins und Zinseszins oder eben Immobilien und so weiter, dann kommt da auch eine gehörige Dynamik rein, wenn man möchte. Ja?
Okay.
Und insofern möchte ich da jeden zu animieren. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Man kann Vermögen aufbauen. Man muss nur bewusste Entscheidungen treffen. Und ich hoffe, dass das deine Frage in einem Maße beantwortet, die ich vertreten kann und du trotzdem zufrieden bist.
Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Jochen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir müssen da nochmal 1-2 Folgen hinten dranhängen. Also ich denke, das Thema wird den einen oder anderen sicherlich nochmal in der Tiefe, weil wir haben ja viele Themen jetzt auch nur angerissen, interessieren. Nochmal vielen Dank. Es war mir eine Freude, dir dabei zuzuhören, wie es mit der magischen Million und der Milchmädchenrechnung aussieht. Danke dir.
Ja, dir auch vielen Dank, Sascha. Und wir machen noch ein paar andere Dinge. Das, glaube ich, wird so kommen.
Super, klasse. Perfekt. Danke.
Das war unser Beitrag zur magischen Million. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten einige hilfreiche Impulse für Ihre eigenen Vermögensziele mitnehmen. Falls Sie Fragen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie mehr über ZSH und unsere Leistungen erfahren möchten, besuchen Sie uns auf zsh.de.